ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Diese Strenge, wenn man das so aus heutiger Sicht findet, man das alles verkehrt. Vieles war vielleicht auch gar nicht toll, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so bei mir selbst schaue, entwickelt man dadurch allerdings auch eine gewisse Resilienz. Also man lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen, wenn irgendwas nicht klappt oder eine Enttäuschung gehört eben dazu und damit muss man klarkommen. Und da sind wir ja im Moment gerade in so einer Phase, wo plötzlich überhaupt niemand mehr verletzt werden darf.
Radio 1, die Hörbarust, jede Woche ein toller Gast, der mir gegenüber sitzt, der sich 8 Songs aus seinem Leben ausgesucht hat. Und das hier ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbarust.
Christian Berkels Familiengeschichte reicht weit zurück. Sie ist voller Kapriolen, Katastrophen und Anekdoten und hätte das Zeug zum Fernsehmehrteiler. Neudeutsch, das Zeug zur Netflix-Serie. Aber wozu gucken, wenn man sich all die Bilder und Szenen auch selbst erschaffen kann? Was durchaus funktioniert, zumal inzwischen 3 Romane erschienen sind, die starke autobiografische Züge tragen und alle Bestseller wurden. Der Apfelbaum, Ada und jetzt Sputnik. Der 1957 geborene Berliner wusste früh, dass er als Schauspieler leben müsste. Eine Alternative schien es nie gegeben zu haben. Haken wir gleich mal nach. Mit 14 geht der Junge für ein Trimester nach Paris. Die Sprache liebt er, die Stadt, das Land und so bleibt Berkel länger als geplant. Kehrt nach 2 Jahren zurück und widmet sich mit voller Energie dem Theater und immer auch der Arbeit vor der Kamera. Eine Sache, auf die er sich über all die Jahrzehnte zuverlässig und immer erfolgreich verlassen konnte. Da geht es ihm wie seiner Frau und Mutter der Söhne, Andrea Sawatzki. Ebenfalls erfolgreiche Schauspielerin, ebenfalls schon mehrfache Bestseller-Autorin. Uns würde interessieren, wo es sich im Hause Berkel-Sawatzki am besten schreiben lässt. Im Arbeitszimmer? Auf der Couch mit dem Laptop? Und im Sommer? Auf dem Dach?
Und jetzt gehen wir rein. Hallo, nochmal mit offenem Mikrofon.
Hallo.
Ja, wo? Also wir haben uns erstmal darauf verständigt, dass wir uns duzen. So geht's erstmal los.
Ja.
Und ich war noch nie bei euch zu Hause. Die Interviews haben wir irgendwie immer nur hier oder in Studios geführt.
Ja.
Aber wo schreibt ihr? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder lagert ihr das komplett aus?
Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich immer im Arbeitszimmer schreibe und Andrea im Wohnzimmer. Das heißt, da schwingt dann immer so eine leichte Kritik mit, dass ich das Arbeitszimmer
Moment.
Besetzt habe. Ich habe ja auch so ein bisschen so eine Manie, Bücher zu kaufen. Das ist der andere Kritikpunkt. Ich glaube, es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht, also wenigstens ein Buch kaufe.
Mhm.
Und insofern ist es immer, wird es immer voller. Es ist nicht so riesig, das Arbeitszimmer, aber es ist, die Bücher stehen eigentlich so in 2-3 Reihen hintereinander und stapeln
also
sich auf dem Fußboden.
Du bist so ein Messi, so ein Bücher-Messi, ein Bessi bist du.
Ja, ja, also sonst bin ich eigentlich nicht Messi, aber mit Büchern schon so ein bisschen, ja.
Oh, okay. Ja, und so, das ist ja vielleicht von deinem Unterbewusstsein ein Reflex, um dein Territorium zu sichern. Denn das, was du da machst, ist ja wie markieren im Grunde, wie so ein Rüde markiert, legst du da jeden Tag ein neues Buch hin und deine arme Frau muss ins Wohnzimmer ausweichen.
Ja.
Nun frage ich mich, erstens hat sie da so eine Arbeitsecke, also auch so ein Schreibtisch, so eine vernünftige,
Tisch,
einen sehr
also
großen
einen
Tisch.
Wesentlich okay. größeren Tisch, der eben sonst eben auch der Esstisch ist.
Ach so, das heißt, es ist dann auch schon wieder, den muss sie dann aber auch wieder freiräumen, wenn dann Besuch kommt beispielsweise.
Ja, ja, oder wenn wir abends essen zum Beispiel.
Was
auch,
du nicht musst in deinem Arbeitszimmer.
Was ich nicht muss in meinem Arbeitszimmer.
Ja. Jetzt frage ich mich, bevor ich hier einen Keil zwischen euch treibe und diese Bilderbuch-Ehe jedenfalls nach außen wirkt es immer so, noch zerstöre, weil ihr plötzlich merkt, dass ihr euch oder plötzlich so, Christian, ich habe mir das angehört, das stimmt, du hast mich einfach die ganze Zeit über den Tisch gezogen und ich muss hier am Esstisch arbeiten. Scheint ja aber gut zu funktionieren. Ihre Bücher sind ja super, super erfolgreich auch. Wohin, Wohin schaust du denn, wenn du arbeitest? Guckst du aus dem Fenster?
Also das Fenster ist zwar rechts von mir, aber ich schaue immer wieder in den Garten. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich muss immer wieder Natur sehen. Mhm. Das ist ganz egal, wo ich bin. Ich schreibe nicht. Also irgendwann ist der Punkt, wo ich mich tatsächlich ins Arbeitszimmer zurückziehe und dann wirklich nur noch dort schreibe. Aber oft fängt es woanders an. Oft fängt es in Hotelzimmern an zum Beispiel. Also nicht, dass ich mir jetzt extra ein Hotelzimmer buche, um dort zu schreiben.
Würde das funktionieren?
Habe ich noch nie probiert, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Aber meistens ergibt es sich so, dass ich dann eine Zeit, oft sogar dann im Ausland, in einem Hotelzimmer hocke. Am besten ist es, wenn es gar nicht so ein tolles Hotelzimmer ist. Und wenn ich dann das Wochenende über nicht nach Hause fahre und dann so anfange, so ein bisschen Ideen zu sammeln oder erste Versuche zu machen. Also wenn ich noch nicht so richtig in der Schreibphase angekommen bin, dann ist es eigentlich immer sehr gut, wenn ich woanders bin. Andrea zum Beispiel kann, glaube ich, überall schreiben. Die kann im Café schreiben, die kann im Flugzeug, im Zug, die kann überall schreiben.
Lenkt dich das zu sehr ab?
Ja, eher schon. Also wenn ich sehr weit bin, dann kann ich zum Beispiel eventuell, das habe ich auch schon mal gemacht, im Zug oder im Flugzeug geht dann, aber da muss ich sehr, sehr weit in der Geschichte drin sein. Dann ist es egal.
Mhm. Wir haben uns schon mal getroffen, 2009 war das, da hast du deine Geschichte erzählt und ich habe gedacht, wieso schreibt er das denn nicht auf? Was du dann aber kurze Zeit später auch dann gemacht hast.
Ja.
Mehr oder weniger, wir haben eben schon gesagt, das ist so autofiktional nennt sich das. Das ist für eine Interviewerin die Hölle, immer, weil man nie weiß, was daran jetzt stimmt und was nicht. Aber da muss ich eben hochpokern und möglicherweise dann eben auch hier und da mal korrigiert werden. Das ist ja okay. Aber wer dein Leben jetzt so beobachtet hat, die letzten 15, fast 20 Jahre, da hat sich ja schon wie so ein Ventil, das sich verschoben hat zu einem Standbein und nicht nur, sondern offenbar auch eine ganz wichtige Leidenschaft für dich geworden zu sein scheint.
Ja.
Was hat sich verändert, seit du, wenn man so lange schreibt, verändert sich ja wahrscheinlich auch der Blick aufs Schreiben und auch die Art, wie man das tut. Welche Umstände man braucht. Du hast eben schon angefangen, das zu skizzieren. Also es kann auch so ein roughes, abgerocktes Hotel sein. Es kann eine Distanz von zu Hause sein, um die Ideen entstehen zu lassen. Und wenn du dann aber zu Hause sitzt, in deinem Arbeitszimmer, gibt es bestimmte Bedingungen, die vorherrschen müssen? Eine Ruhe?
Ja, wobei ich mit der Ruhe, also in dem Moment, wo ich da drin sitze und die Tür zu ist, kann eigentlich draußen passieren, was will. Mhm. Ich bin dann sehr schwer ablenkbar. Im Ernstfall, wenn da irgendwie Krach ist im Haus oder so, dann tue ich mir halt Oropax rein.
Mhm.
Aber ich bin, kann mich dann in dem Raum innerlich total abschotten. Ich fange meistens sehr, sehr früh morgens an.
Wie früh?
6, 6:30. Und bin, das muss man dazu sagen, überhaupt kein Frühaufsteher von Natur aus.
Mhm.
Ich finde es eigentlich furchtbar. Also beim Drehen muss man das ja sehr oft. Und ich finde Spielen in der Früh eigentlich eine Zumutung. Weil beim Spielen ist es ja so, dass man mit so vielen Menschen kommunizieren muss. Man ist ja nicht alleine und morgens bin ich wirklich nicht wahnsinnig kommunikativ. So geht's mal los. Das andere ist, man muss auch sehr nicht fokussiert, sondern sehr konzentriert sein, weil es müssen viele Entscheidungen sehr schnell getroffen werden und die sind auch irreversibel. Ich kann ja nicht am nächsten Tag die Szene nochmal drehen. Also das und die Zeit fürs Drehen, fürs Filmedrehen ist immer knapper geworden. Das ist ein kostbares Gut. Also alle Entscheidungen werden sehr schnell getroffen und da muss man extrem ausgeruht und wach sein. Beim Schreiben ist es für mich genau andersrum. Mir hilft es, eigentlich nicht zu wach zu sein, eigentlich nicht zu klar zu sein, damit ich nicht so analytisch bin.
Interessant. Das heißt, du hast, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten vorzugehen, wenn man gerade auch, wenn man einen Roman schreibt. Es gibt Menschen, die Schriftsteller, die niemals loslegen könnten, wenn sie das Ende nicht schon präsent hätten. Gehörst du zu den Leuten, die sich auf so eine Bootstour mit sich selbst einlassen, so nach dem Motto, ich weiß nicht, wo ich rauskomme.
Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendwo habe ich das gelesen. Jemand, der die Schriftstellertypen, also in zwei Typen unterteilt hat, die Gärtner und die Architekten. Die Architekten, man ahnt es schon, nicht, sind die, die also ein sehr genaues Gerüst bauen, die eine sehr genaue Struktur vorneweg sich überlegen, die dann auch meistens das Ende wissen und so weiter. Eine Aufteilung in Szenen, in Akte und so weiter. Und die Gärtner sind die, die irgendwie den Samen irgendwo hinwerfen und sehen, ah, okay, da blüht was. Ach, guck mal, da hinten blüht ja auch was.
Oder also, schreien jetzt aber ganz viele Gärtner auf und sagen, oh nein, 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 das ist das total falsche Bild. Weil die Gärtnerei oft auch sehr viel mit Planung zu tun hat,
ja, wo es Licht. Ja, man hört natürlich, dass ich gar kein Gärtner bin in Wirklichkeit.
So ein bisschen, da muss selbst ich als Laiengärtnerin kurz protestieren. Ja, aber
es ist vielleicht mehr nicht so sehr im Sinne des Produzierens, sondern mehr, dass man durch den Garten geht und andauernd irgendwelche anderen Ecken oder vielleicht auch durch den Wald geht und irgendwelche anderen Ecken entdeckt oder beziehungsweise eben, man könnte es ja auch mit Reisen vergleichen. Manche Leute haben ein klares Ziel und gucken, wie sie da hinkommen.
Genau. Und die anderen.
Und andere.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, der Weg ist das
Ziel. Oder ich musste gerade an Tanzen denken. Es gibt Leute, die können nur zu Songs tanzen, die sie kennen. Und weil sie sich dann sicher fühlen, weil sie irgendwie wissen, was ihr Körper macht. Und dann gibt es Leute, die einfach sich auf den Moment, auf die Situation einlassen und ihren Körper das entscheiden lassen. Und du scheinst zu letzterem zu gehören.
Ja. Also ich habe zum Beispiel natürlich beim ersten Roman, weil das für mich sehr neu war, da habe ich so eine Art, ja sogar sehr ausführliches Treatment geschrieben über viele, viele Seiten. Mhm. Um die Stofffülle auch so ein bisschen in den Griff zu bekommen und um weil ich mir dachte, das könnte hilfreich sein. Und es ist so ungefähr gar nichts davon geblieben.
Okay. Naja, aber es
beim
war auch eine tolle Erfahrung.
Roman habe ich dann schon nicht mehr gemacht.
Und, gut. Ja. So, wir hören jetzt Elvis, Are You Lonesome Tonight in einer Special Laughing Version. Kennen Sie, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und danach hören wir uns an, warum Christian Berkel diesen Song mitgebracht hat.
Are you lonesome tonight?
Tell me, dear.
Are you lonesome tonight?
Der Schauspieler und Bestsellerautor Christian Berkel ist heute hier zu Gast. Are you lonesome tonight in dieser Version? Es gibt verschiedene Erklärungen, von denen wir nicht wissen, welche jetzt stimmt.
Genau, ja, warum? Ich wüsste es auch gerne. Also ich habe natürlich auch meine eigene, warum er so anfängt zu lachen. Aber ich glaube, das ist diese Frau im Hintergrund, plötzlich loslegt. Und zwar in einer Art Solo-Performance.
Aber warum tut sie
das?
Ich meine, ich finde es gar nicht so schlimm, was sie da macht. Für ihn muss es absurd gewesen sein, offenbar. Nun bin ich kein Musiker, deswegen kann ich es nicht so gut einordnen oder einschätzen, aber was mir eigentlich daran gefällt, ist diese unglaubliche, der Humor, da ist ja, er lacht über sie, er lacht aber auch gleichzeitig über sich, dass er sich rausbringen lässt, er geht mit der Situation um, es ist ihm völlig wurscht, er geht einfach auf das ein, was passiert. Er könnte ja auch, also viele wären in dem Moment, würden entweder abbrechen, das würden wahrscheinlich sehr viele tun und sagen, Moment mal, was ist da los? Oder andere würden, wenn es zum Beispiel live wäre, es ist ja nun nicht live, aber wenn es live wäre, würden die meisten wahrscheinlich drüber weggehen. Er wäre wahrscheinlich nicht mal im Live-Konzert drüber weggegangen. Und dieses, den Moment, also immer das nehmen, was gerade passiert und damit umgehen, das ist das, was mich unheimlich freut daran.
Aber vielleicht hat er auch gar keine Wahl gehabt. Stichwort, dieser Vorhang hier quietscht immer und regelmäßig werden Züge über unseren Kopf fahren.
Wo kommt denn das? Wo hast du das denn her?
Tja, ein bisschen muss ich ja auch arbeiten.
Ja.
Ja, erzähl mal, denn du hattest gar keine Wahl. Du hast, dir ging es auch mal so. Also so, dass
das
du das
war,
Lachen nicht kontrollieren konntest.
Als ich in Düsseldorf am Theater war. Und in Düsseldorf wurden viele, wie man das bei uns nennt, Abstecher gemacht. Also das Haus, das Ensemble gastierte oft in kleineren Städten in der Umgebung von Düsseldorf. Das war fürs Theater immer sehr lukrativ, weil ganz egal, ob das ausverkauft war oder nicht, dass die Stadt musste die komplette ausverkaufte Vorstellung bezahlen. Und dann kamen wir eines Tages, jetzt weiß ich nicht mehr, Viersen war das meiner Meinung nach, nach Viersen. Ich war da noch nie gewesen und Vorhang war zu. Es ist die erste Szene, die Familie, es war Tartuffe von Molière. Die Familie sitzt beim, ich glaube, Frühstück, wenn ich mich richtig erinnere. Und ein Kollege, der Knut Koch, sagt zu mir, übrigens hier in Viersen quietscht immer der Vorhang und ständig fahren Züge über das Theater weg. Und ich denke so, ja, ja, gut. Und in dem Moment geht quietschend der Vorhang auf und ein Zug fährt drüber hinweg. Und ich musste schon lachen. Es ging schon los. Und dann wurde es aber wirklich schlimm, weil dieses Haus hatte ganz andere Bühnenmaße als das Haus in Düsseldorf. Entsprechend hatten die Techniker, was also wir alle nicht wussten, das Bühnenbild angepasst. Und viele Auftritte, viele Sachen funktionierten so nicht. Und das war auch dann teilweise unfreiwillig komisch. Und dann gab es eine Situation, in der Tartuffe, also von Elmire, der Frau des Hausherrn, sozusagen, naja, nicht wirklich verführt wird, aber sie will ihrem Mann beweisen, der in dem Moment unter dem Tisch versteckt ist, dass dieser Tartuffe, den er für so toll hält, in Wirklichkeit ein ganz fürchterlicher Mensch ist und verlogen. Und zu diesem Zweck versucht sie ihn, weil sie weiß, dass er auf sie steht, zu verführen. Und ich spiele den Sohn, oder spielte den Sohn und musste irgendwann triumphierend auftreten, gar nicht wissend, dass mein Vater da unterm Tisch ist, weil ich den Typen auch gehasst habe, den Tartuffe. Und ich musste triumphierend und lachend auftreten. Und es war wieder so eine Situation, wo alles schief und alles falsch war und nichts stimmte. Und ich merkte, wie Michael Degen spielte den Tartuffe mit der Kollegin, die Hildburg Schmidt hieß, also andauernd kurz vorm Loslachen waren in ihrem Dialog. Und ich musste neben der, auf der Seitenbühne auch schon die ganze Zeit darüber lachen, wie die kaum ohne Lachen spielen konnten. Und dachte, naja, macht ja nichts, du musst ja eh lachend auftreten. Und drehte lachend auf und kam nicht mehr raus aus dem Lachen. Ich konnte nicht anfangen zu sprechen. Ich musste so lachen und versuchte immer wieder. Der Degen sah mich, der sah mir das sofort an und drehte sich um, drehte sich von mir weg, ging so an so einem, stand an so einem Treppengeländer, ging in die Knie und der ganze Rücken zitterte und es war furchtbar. Und das ging immer so weiter bis zum Ende der Vorstellung. Und weiter noch im Bus auf der Rückfahrt nach Düsseldorf und ich lachte noch zu Hause im Bett. Es war irgendwann, ist man da ja, ist das gar nicht mehr komisch, es war dann nur noch hysterisch und alles tat weh und die Leute haben sich auch beschwert. Also wahrscheinlich
haben sich wirklich beschwert?
Ja, ja.
Herrje Mann.
Ja, habe ich noch nie so erlebt, auch Gott sei Dank nie wieder.
Hattest du denn mal so einen Humorreflex in einer Situation, in der... Also abgesehen von dieser Situation, auf einer Beerdigung oder überhaupt, als ja. jemand irgendwie, hattest du mal?
Ja, als Ach. Kind. Also ich war ja Messdiener und ich habe mich immer für die Beerdigung beworben, weil da kriegte man vom Pfarrer eine Mark. Ach. Bei Hochzeiten gab es nichts, frei nach dem Motto, das ist ja ein schöner Anlass, da ist es ja schön dabei zu sein. Und da viele nicht unbedingt bei den Beerdigungen dabei sein wollten, gab es immer eine Mark. Und ich habe immer gesagt, hier, mache ich sofort. Ich fand das auch irgendwie toll, da vorne weg mit dem Kreuz zu marschieren vor dem Sarg und so. Mich hat immer das Theatralische an der katholischen Kirche angezogen, sonst eigentlich nicht so viel.
Hast du auch den Weihrauch gerne
ja,
gerochen?
Ja, alles, alles. Ich, und die Glocken, die Schellen und fand ich alles. Und
auch
Wasser
die Bilder,
und Wein.
Das sind ja auch sehr eindrückliche Bilder in
sehr
Kirchen.
Sehr starke Bilder, ja.
Und dieses so, dieses, also du hast ja deine Geschichte, du vergisst sie ja nicht. Ich will nur da mal kurz rein, weil eigentlich ist es ja darauf basieren ja auch viele Religionen, dieses Furchteinflößende. Es ist ja selten einfach schön, sondern es ist oft so hier, ich bin es, das Leid, ich werde gefoltert, ich werde gekreuzigt. Ne? Also als Kind lernt man sehr früh, dass Menschen andere Menschen ans Kreuz geschlagen haben. Ne? Und dass dann, also eigentlich völlig, also alles von Anfang bis Ende völlig sehr irrational bedrohlich. Und sehr bedrohlich.
Ja.
Und hat dich das eingeschüchtert oder hast du das wie so ein Abenteuerroman oder Cartoon oder so?
Nee, also ich glaube, ich habe einfach so diese Theatralik wahrgenommen und ich habe natürlich nicht bewusst das als Rolle gesehen, aber unbewusst wahrscheinlich schon. Und bei den Beerdigungen, also musste ich manchmal lachen, weil ich war ja im Prinzip unbeteiligt und sah die Leute und sah öfter Beerdigungen, wo Menschen sich zum Weinen gezwungen haben.
Das hast du gemerkt als Kind.
Also ich habe das Falsche sehr schnell immer gesehen. Und das fand ich urkomisch, wenn ich merkte, da ist jemand eigentlich gar nicht so betroffen und ringt jetzt irgendwie um Betroffenheit. Und das fand ich szenisch einfach witzig und da musste ich mich sehr zusammenreißen. Als ich dann zum Beispiel beim Tod meiner Großmutter väterlicherseits, da habe ich das erste Mal in meinem Leben meinen Vater weinen sehen. Also ich habe ihn 3 Tage vor der Beerdigung weinen sehen und am Tag der Beerdigung nochmal. Und das und er war jemand, der nie weinte und das hat mich also tief, nicht schockiert, aber es hat mich tief irritiert oder ergriffen. Also ich sah auf einmal ein ganz anderes Bild von einem Mann, den ich ganz anders wahrgenommen hatte und sah diese unglaubliche Verletzlichkeit. Und da habe ich also einen Weinkrampf gekriegt. Da musste man mich wegtragen, wirklich. Weil ich kam damit überhaupt nicht zurecht mit diesem Wechsel.
Wie alt warst du denn da?
Da muss ich so 8 gewesen sein, sowas in dem Dreh, 7, 8 irgendwie, ja.
War das erste Mal, dass du einen Mann hast weinen sehen?
Ziemlich sicher, ja. Ich weiß, ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich nehme es an.
Ja. Und bist du erzogen worden mit der Maxime, Männer weinen nicht?
Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja. Das war in meiner Generation so. Also das, was ja in der Generation sehr häufig war, sicherlich auch Mädchen betreffend, dass man überhaupt Kinder so erzogen hat, dass Gefühle eine problematische Sache sind. Nicht, man sieht es manchmal heute noch so, wenn man auf Kinderspielplätzen ein Kind fällt hin, schlägt sich das Knie auf oder was auch immer.
Stell dich nicht so an.
Weint. Nee, häufig kommen also Mütter oder Väter, ganz egal, hingerannt. Und lenken das Kind ab, sagen, ah, guck mal da hinten, das Flugzeug, oh, der Vogelschau.
Ja, stimmt.
Und das Kind hört sofort auf zu weinen, weil meistens ist es ja kein so großer Schmerz. Hört auf zu weinen und dann findet es natürlich nicht ins Weinen zurück. Und das, was das Kind dann in dem Moment lernt, ist, mein Gefühl ist unerwünscht. Es scheint offenbar störend zu sein. Und B, es ist falsch. Mein Gefühl ist eigentlich falsch, weil eigentlich ist ja da was anderes viel interessanter als mein Gefühl. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig gefährliche Geschichte, weil man spielt nicht so ungestraft mit Gefühlen. Man kann das auch verlernen. Man kann das auch verlernen, Gefühle wahrzunehmen. Und wenn man andauernd darauf hingewiesen wird, dass das Gefühl falsch ist, dann misstraut man irgendwann dem eigenen Gefühl. Oder man drückt es überhaupt weg.
Ich verstehe, was Sie sagen und habe selbst keine Kinder, deswegen möchte ich mich jetzt gar nicht aufschwingen. Denke aber, dass es dann wahrscheinlich nochmal was anderes wäre, wenn das Kind spüren würde, dass diesem Gefühl kein Platz eingeräumt wird. Die Situation, die zielt ja eher darauf ab, dass das Kind gar nicht merkt, wie es von dem Wein, das ja oft auch übertrieben ist, so dieses hier, du, gib mir meinen Eimer und dann wird dann, ne, das ist ja, wie du auch selbst schon gesagt hast, das ist in den seltensten Fällen, das ist ja wirklich so ein Drama, dass ein Kind wirklich so erschüttert ist, weil es bei ihm was richtig wehtut.
Naja, wir wissen es ja nicht. Also es kann ja auch einfach sein, es ist ja vielleicht häufig gar nicht der Schmerz, sondern eher der Schreck. Die Irritation, dass plötzlich, also ein Kind muss ja noch mit, also ein kleines Kind muss ja noch mit so viel unterschiedlichen Situationen, die oft jedes Mal mehr oder minder neu sind, zurechtkommen, muss lernen, die einzuordnen.
Das stimmt.
Und ich glaube, viel ist mehr tatsächlich Irritation, aber Irritation ist ja auch ein Gefühl. Und wenn ich nicht irritiert sein darf, ist nicht gut. Also Irritation gehört dazu. Es ist ganz einfach so, dass das für die Erwachsenen oft anstrengend ist, weil wir als Erwachsene anders funktionieren und denken, na ja, also wir denken zu logisch, wir denken, na ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, ist doch nichts passiert, ich sehe es doch. Aber das ist ja vielleicht gar nicht der Grund, warum das Kind weint. Also weil wirklich was Schlimmes passiert ist, sondern es ist etwas, und das auszuhalten und vielleicht auch gar nicht lösen zu können, dann wird das schon weggehen. Das Kind wird nicht 10 Minuten weinen, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Wir sind nur sehr schnell dabei, das gar nicht aushalten zu wollen. Ja, das finde ich schwierig.
Ich versuche jetzt irgendwie einen Übergang zu finden, gelingt mir aber nicht, zu Procol Harum.
Doch.
Naja, Procol Harum ist einfach ein Bandname. Ich habe, glaube ich, schon zweimal nachgeguckt in meinem Leben, wie ist dieser Name entstanden, was heißt das eigentlich? Und ich habe es wieder vergessen. Hast du jemals gewusst, warum diese Band so heißt? Ich gucke jetzt einfach mal nach.
Also vielleicht habe ich es mal gewusst und dann habe ich es aber wieder vergessen.
Warum hat es denn dieses Lied überhaupt auf deine Liste
geschafft? A Whiter Shade of Pale. Also erstens mal finde ich den Titel einfach toll. A Whiter Shade of Pale. Also ein weißerer Schatten von Blass.
Das ist zu der Zeit gewesen, als es noch kein Farrell und Ball gab und diese ganzen Farbpaletten, weil inzwischen, wer englische Wandfarbe kennt, weiß, es gibt ungefähr 300 verschiedene Shades of Pale und Weißtöne heißen ganz verrückt und kosten sehr viel Geld.
Aber das gab es damals noch nicht. Aber das ist jetzt auch gar nicht der wirkliche Grund. Der wirkliche Grund ist, das war, als ich so, also ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann dieses Lied rausgekommen ist, dieser Song. Aber meiner Meinung nach als ich es gehört habe, zumindest so 11 gewesen sein. Das wäre dann ungefähr 1968. Und das waren so die ersten Partys.
Ja, vielleicht haben sie ja mal wieder slow getanzt, denn slow nennst du ja den Blues. Das habe ich zum ersten Mal gehört.
Das haben wir damals slow genannt.
Ja. Interessant.
Später hieß es, Andrea sagt immer Schieber. In Bayern sagte man Schieber tanzen, offenbar. Also wir haben damals alle slow, und slow bezog sich eben nicht auf die Musik, also außer dass die natürlich nicht schnell war, sondern slow, auf die Tanzform. Slow. Also man nicht eng umschlungen. Das war der Moment, wenn also zum Beispiel Whiter Shade of Pale damals aufgelegt wurde, zack, stürzten sich alle auf die Tanzfläche. Meistens die Mädchen mit den Mädchen, weil die Jungs sich nicht trauten. Ich traute mich aber schon dann. Ich war dann eben sehr verliebt in ein Mädchen, das tatsächlich Andrea hieß.
Ja. Und die durfte auch im Buch weiter Andrea heißen.
Die durfte auch im Buch. Ich habe mir lange überlegt, ob ich ihr einen anderen Namen geben soll. Und dann dachte ich, nein, warum eigentlich?
Hast du das mit ihr, also muss man sowas klären oder spricht
da ich
man
jetzt
sowas
nichts, glaube ich, sehr Verfängliches geschrieben habe oder nichts, wo man.
Und das ist ja auch schmeichelhaft.
Tödlich beleidigt wäre, dass da irgendwas ausgeplaudert wurde, habe ich es in dem Fall nicht getan. Wenn das in so eine Richtung gegangen wäre, dann hätte ich es sowieso entsprechend verändert. Also all die Dinge, die irgendwie ja doch im Roman also heftiger sind, die haben entweder ganz anders stattgefunden oder mit anderen Menschen stattgefunden oder eine Figur setzt sich aus mehreren Figuren zusammen, mehreren Menschen oder Begegnungen zusammen. Oder zum Beispiel in meinem zweiten Roman Ada, ich habe keine Schwester, ich habe nie eine Schwester gehabt. Leider hätte gerne eine gehabt, aber die habe ich mir dann eben erfunden. Also die Hauptfigur, die gibt es gar nicht.
Mhm. Den Apfelbaum gibt es aber, ne? Oder gar den gab es zumindest.
Ja, ja.
Der hat die Rodungen deines Vaters überlebt.
Ja.
Ja. Aber es ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt in dem Sinne noch gar nicht über deine ungewöhnliche und reiche und an Facetten so reiche Biografie gesprochen und Familiengeschichte. Ich möchte das erklären. Es gibt sehr, 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 sehr viele Gespräche, in die du eingeladen wurdest, in denen du darüber schon gesprochen hast. Und ich möchte das hier auch nicht unter den Teppich kehren, das wäre ja schade. Aber ich habe jetzt gedacht, gut, wer sich dafür interessiert, hat wirklich sehr viel Gelegenheit, sich in anderen Podcasts oder in Artikeln darüber schlau zu lesen. Hinzu kommt, ihr sollt ja auch das Buch kaufen, sie sollen ja auch das Buch kaufen, wenn wir jetzt alles schon besprechen, wäre auch schade. Genau. Aber natürlich gehen wir da gleich nochmal rein und gehen wir da gleich nochmal durch. Aber ich habe gedacht, ach, dann stelle ich dir heute einfach auch nochmal andere Fragen zwischendurch,
ja,
die möglicherweise
klar.
gar nicht so viel immer damit zu tun haben. Und eine dieser Fragen wäre zum Beispiel, glaubst du, dass du schon mal gelebt hast?
Puh. Ich kann es nicht ausschließen. Aber es sind, also sagen wir mal, die Dinge haben mich nie so beschäftigt, so wie mich auch nie so beschäftigt hat, ob ich danach in irgendeiner Weise leben werde oder ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Also ich bin, glaube ich, sehr in diesem Leben.
Mhm.
Und Religion, das ist ja auch so ein Thema. Wahrscheinlich. Also ich bin kein Atheist, wahrscheinlich würde man mich als Agnostiker bezeichnen.
Und du dich auch.
Wunderbar finde ich Goethes Formulierung, also Fausts Antwort auf die Gretchenfrage, Heinrich, wie hältst du es mit der Religion? Und dann antwortet er, Liebchen, wer kann sagen, ich glaube ihn, wer, ich glaube ihn nicht. Das finde ich eine wunderbare Antwort, weil letzten Endes ist auch der Atheismus dann eine Glaubensform, nicht? Dann glaubt jemand definitiv, dass es Gott nicht gibt. Beweisen lässt sich weder das eine noch das andere. Und insofern würde ich auch sagen, also habe ich schon mal gelebt, werde ich nochmal, ich weiß es nicht. Interessanter finde ich vielmehr die Frage, wie viel fremde Leben sind in jedem von uns.
Durch die Vorfahren, die wir.
Durch die Vorfahren,
ja.
Also
richtig.
In dem Sinne haben wir alle schon in irgendeiner Weise, also nicht physisch existiert, aber wir kommen nicht als komplett unbeschriebenes
Nein.
Blatt auf die
Nein.
Welt. Nicht? Das fängt mit dem Namen an. Wir bekommen einen Namen. In dem Namen drückt sich ja meistens der Wunsch, irgendeine Wunschvorstellung der Eltern aus. Die haben sich das ewig lang überlegt, warum sie ihr Kind so und nicht anders nennen. Bei mir ist es zum Beispiel Christian, also bei einer jüdischen Mutter könnte man das also für einigermaßen ungewöhnlich halten. Aber bei ihr war es, und sie hat meinen Bruder Peter genannt, also beides sehr christliche Namen. Und es hatte wirklich damit zu tun, dass sie eine panische Angst hatte, dass sich so etwas wiederholen könnte und wir in irgendeiner Weise auch nochmal Opfer werden könnten von schwerem Antisemitismus. Und damit war durch den Namen schon mal gleich die Zugehörigkeit zum Christentum
zumindest assoziativ nahegelegt.
Nahegelegt,
denn
ja.
kann man auch nicht Jude oder Jüdin sein mit einer jüdischen Mutter? Kann man sich sozusagen...
Also es gibt nicht, falls das deine Frage ist, man kann nicht austreten.
Nein, das kann man nicht. Also
Nein.
das heißt,
also,
so oder so...
Aus dem Christentum, also beziehungsweise aus der katholischen Kirche kann ich ja austreten.
Genau.
Aus dem Judentum kann man nicht
kann
austreten.
Kann man nicht austreten.
Nein.
Ich habe sehr lange immer gedacht, dass ich es schön finde, wenn man sich Religionen einfach mal nüchtern anschaut. Und ich bin auch da keine Spezialistin, aber da sind es ja in der Regel auch die Männer, die Weisen, die Apostel. Ne, das ist auch so ein Männerding, die ganzen Religionen. Und ich fand es so schön, dass es im jüdischen Glauben so ist, dass der Glaube über die Mutter weitergegeben wird. Ich habe immer gedacht, das ist eine solche Verbeugung, eine solche Huldigung.
Ja.
Bis ich dann ganz ernüchtert feststellte, nein, im Gegenteil. Es hat was damit zu tun, dass man den Vater nie feststellen kann, 100% sicher. Also damals gab es noch keine Gentests.
Ja. Ja.
Und bei der Mutter weiß man aber, wer so nach dem Motto, die kann ja mit jedem ins Bett gegangen sein. So. Und das hat mich dann schon wieder ein bisschen ernüchtert, weil ich so dachte, schade.
Dieses Bild, das nicht fast bei allen Religionen so, dass die religiösen Gesetze meistens einen ganz pragmatischen Hintergrund haben? Wie überhaupt viele, also auch beim, das ist jetzt nicht Religion, aber auch beim Brauchtum. Also meinetwegen, dass man früher nicht Salat mit dem Messer geschnitten hat, weil die Messer eben nicht rostfrei waren.
Ja gut, aber das findest du das pragmatisch, diese Herangehensweise?
Naja, in dem Fall, also Pater Incertus Est ist natürlich pragmatisch, weil das ist ja quasi durch die Diaspora, also dadurch, dass die Juden in den unterschiedlichsten Ländern dann lebten nach der Vertreibung und dort sich natürlich mit den unterschiedlichsten Völkern vermischten. Also ein Volk ohne geografische Heimat, die Juden sind das einzige Volk, was 2000 Jahre ohne geografische Heimat überlebt hat.
Ja.
Also alle anderen Völker, denen das passiert ist, sind ausgestorben. Und das ist sicherlich nur durch solche sehr klaren Definitionen möglich gewesen, dass man gesagt hat, wir müssen klarstellen, das darf nicht eine Interpretationsfrage sein und auch nicht eine Frage vom Gefühl der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, sondern das muss definierbar sein.
Mhm. Ja, mag sein.
Insofern finde ich es sehr nachvollziehbar.
Mhm. Du selbst hast dein Jüdischsein sehr spät gefühlt, wenn das Wort überhaupt richtig ist. Du bist katholisch erzogen, du warst Messdiener, hast du eben gerade schon gesagt, hörst auf den Namen Christian. Und das war immer dieses Jüdischsein, dein Vater ist es nicht, deine Mutter ist es gewesen. Hast du die Rituale, dieses jüdische Leben, diese jüdischen Rituale gar nicht gelebt.
Nein,
du warst über 50 und hast einer Bar Mitzwa beigewohnt in einer Synagoge, als es plötzlich über dich kam, um es so zu formulieren. Was war das für ein Moment?
Ja, vielleicht muss ich noch ein Stück weiter ausholen, weil du gesagt hast eben, dass ich es erst sehr spät wahrgenommen habe. Also bewusst ist das sicherlich richtig.
Die Identifikation, sagen wir es so.
Ja.
Die.
Und ich glaube, dass früher, also auch in der ganzen Kindheit, ich wusste es ja irgendwann, ich kannte ja irgendwann die Familiengeschichte, auch wenn sie lange erstmal nicht beschrieben wurde, aber irgendwann wusste ich es. Und ich merkte, dass da immer so ein merkwürdiges Schweigen drumherum existierte und dass das so ein merkwürdig undefinierter Raum war. Und ich merkte auch, dass meine Mutter sich da nicht richtig positionieren wollte und nicht richtig reden wollte. Und insofern war das so ein Gefühl, als würde was fehlen. Also als würde in der eigenen Geschichte oder in der eigenen Erzählung etwas fehlen. Also wie bei einem Buch, aus dem man Seiten rausgerissen hat oder ganze Kapitel. Und das dieses nie ganz dazugehören, dieses Gefühl hatte ich sehr früh, ohne jetzt in irgendeiner Weise es einordnen zu können. Aber ich hatte das immer, wenn ich wohin kam, ich fühlte mich nie so hundertprozentig zugehörig. Ich war so bildlich gesprochen, auch wenn das nicht immer so der Fall war, aber bildlich gesprochen wäre ich sozusagen immer derjenige gewesen, der im Raum erstmal sich neben die Tür gestellt hätte, an den Rand und erstmal zugeguckt hätte.
Lass mich da ganz kurz rein.
Ja.
Wäre nicht auch Bruno so jemand? Also ist es nicht auch oft, also einer deiner Söhne, ist es nicht sowieso auch eine könnte das nicht auch eine Charakterfrage sein, ob man sich so ein bisschen ausgeschlossen fühlt oder erstmal der Beobachter ist, bevor man...
Ja, ja. Also ich glaube gar nicht aus einem Gefühl des Ausgeschlossenseins, sondern irgendwas ist so, dass ich mich nicht total identifizieren kann mit dieser Gruppe. Und irgendwie muss ich mir diese Gruppe erstmal angucken und muss versuchen, sie zu verstehen. Ja, das kann Das kann gut sein, dass das bei Bruno auch so ist.
Ich kenne ihn gar nicht. Es klingt ja jetzt so, es ist ein bisschen anmaßend. Du hast mal in einem Nebensatz seine Söhne ein bisschen skizziert. Und daran fühlte ich mich jetzt gerade erinnert.
Ich habe mich jetzt gerade gewundert, wie du drauf kommst.
Und insofern, es gibt ja unabhängig von Religion oder diesem Punkt, natürlich, sich zu identifizieren oder schon zu wissen. Ne? Dieses, das ist ja auch so eine Sache, die immer wieder bei dir auftaucht. Diese Suche nach, wer bin ich denn eigentlich? Die Frage nach der Identifikation.
Mein Vater zum Beispiel, der war nun auch wirklich ein totaler Agnostiker und hatte also mit Religion überhaupt nichts am Hut. Aber der sagte zum Beispiel, von ihm kam immer der Satz, also drei Deutsche, ein Verein. Und er hatte eine absolute Aversion gegen jede Form von Vereinsmeierei. Deswegen war er auch in der Nazizeit im Grunde genommen nie gefährdet. Er war da unverführbar, weil er war für all diese Vereinsgeschichten nicht verführbar. Parteien, Vereine. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt. Mhm. Ich bin allen Formen von Parteien, von Vereinen gegenüber grundsätzlich misstrauisch.
Wir hören jetzt Art Poétique von Léo Ferré und danach kannst du uns ja mal mitnehmen nach Frankreich als 14-Jähriger, ne?
Ja.
Bist du da?
Okay. Ja.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zu Gast ist heute der Schauspieler und Bestseller-Autor Christian Berkel. Der letzte Song war ein französisches Lied, nicht zufällig, denn es gibt diese Affinität zu Frankreich nach wie vor. Früher war sie extrem stark und wie es dazu gekommen ist, da können wir ja mal versuchen, es wird nicht leicht sein, aber versuchen da mal ein bisschen verkürzt drauf hinzuwirken. Also du bist gebürtiger Berliner, damit geht's mal los. Deine Mutter hat mit dir sehr früh Französisch gesprochen.
Ja.
Warum?
Da war ich so 4 ungefähr, glaube ich. Ich glaube, da sind wir das erste Mal in Frankreich gewesen, in Ferien. Und ich habe gesagt, die sind ja alle blöd hier, die sprechen da überhaupt kein Deutsch. Und dann sagte meine Mutter in ihrer typischen Art, ja, vielleicht bist ja auch du blöd, weil hier sind wir in Frankreich und hier spricht man nun mal Französisch. Und dann bin ich so erschrocken, guckte sie erschrocken an und dann sagt sie, aber ich kann dir das beibringen, wenn du willst. Und dann habe ich, hat sie immer mit mir Französisch gesprochen und es wurde auch dann so ein bisschen, das war für mich natürlich sehr aufregend, so eine Art Geheimsprache. Mein Bruder hatte die schon, weil mein Bruder war mit ihr, also 9 Jahre in Argentinien gewesen und seine eigentliche Muttersprache war Spanisch. Er hat Deutsch erst gelernt, als er zurückkam mit 9, 10. Und
die beiden Sprachen aber wahrscheinlich immer, ne?
Doch, die sprachen ab und zu Spanisch, beziehungsweise mein Vater hat es dann leider Gottes unterbunden, weil er sich ausgeschlossen fühlte, nicht? Er hat kein Wort verstanden. Und die waren auch so anders, wenn sie Spanisch sprachen. Die lachten anders. Also, ich bin auch anders, wenn ich Französisch spreche. Und insofern hatte ich dann auch eine Geheimsprache mit meiner Mutter. Das fand ich ganz toll.
Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass es ist nämlich quasi unmöglich, deine Familiengeschichte einfach irgendwo zu beginnen und es abzukürzen, weil es überall wie in so einem Wikipedia-Eintrag jedes zweite Wort ist irgendwie blau und verweist auf eine Tiefe, auf eine Anekdote oder auf eine verschwungene Geschichte. In dem Fall hat deine Mutter, die als Jüdin irgendwann aus Deutschland raus musste, ein pyrenäisches Lager, nur knapp überlebte mit sehr viel Glück, ein sehr, sehr hartes Lager, in dem sie war in Frankreich, ist irgendwann nach Argentinien gegangen und hat dort eben ihren ersten Sohn zur Welt gebracht. Das heißt,
zur Welt gebracht hat sie ihn in Deutschland.
In Deutschland noch.
Aber ist dann mit ihm nach Argentinien, weil sie hätte dann eigentlich in Deutschland bleiben können, weil dann war der Krieg relativ schnell zu Ende. Aber sie hat es dann in Deutschland nicht ausgehalten. Also weil mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und sie sah, wie die Nazis alle wieder aus ihren Löchern hervorgekrochen kamen mhm. und es nun auf einmal alle nicht gewesen waren. Und das, diese Atmosphäre hat sie nicht ausgehalten und ist dann ab nach Argentinien, weil da lebte eben noch eine andere Tante von ihr. Und hat versucht, dort ihr Leben zu machen, was dann aber nie so ganz gelungen ist.
Aber so waren die eben miteinander, sie und dein ja. Bruder, und hatten, abgesehen von dieser gemeinsamen Sprache, natürlich auch diese 9 Jahre, in denen er auch gar keine Rolle spielte. Er war der Vater. Die beiden hatten sich sozusagen natürlich. Verloren, deine Mutter und dein ja. Vater. Die haben sich sehr, sehr früh kennengelernt. Eine schöne Liebesgeschichte. Konnten nicht heiraten, weil sie Jüdin war.
Ja.
Und dass sie von ihm schwanger war, wusste er gar nicht. Also war das irgendwie ja. ein Fronturlaub oder ja, was war das?
War ein Fronturlaub. Er war wirklich nur, ich glaube, wirklich nur 24 Stunden da und ist wieder zurück an die Front, ist in Gefangenschaft geraten kurz darauf und kam dann erst 1950 zurück. Da war sie schon in Argentinien. Hm. Er war 5 Jahre in russischer Gefangenschaft im Lager.
Du bist der Sohn zweier Eltern, die beide schlimme Sachen erlebt haben auf ihre Weise. Dein Vater hatte das Glück, als Stabsarzt, glaube ich, nicht zum Militär, glaube ich, zu müssen in dem Sinne. Also er wurde einigermaßen
beim Roten Kreuz. Ja.
Sodass,
er war natürlich im Krieg. Also hat
und
das
er war
alles,
in der Gefangenschaft 5 Jahre. Ja. Und deine Mutter hatte dieses Lager erlebt, vorher noch die Denunziation. Sie lebte in Paris, sie studierte auch, glaube ich, an der Sorbonne eine Zeit lang. Und War sie Dolmetscherin? Warum konnte sie so viele Sprachen sprechen?
Naja, weil die Mutter, also ihre Mutter war ja früh, also die hatte die Familie verlassen. Da war sie 6 oder 7 und war eine sehr moderne Frau, die war eigentlich Psychiaterin und Dermatologin.
Also deine Großmutter mütterlicherseits.
Ja, mütterlicherseits, aber auch Anarchistin, genau wie mein Großvater. Das waren also richtig, und sie ist dann mit einem 20 Jahre jüngeren Mann durchgebrannt, einem ungarischen Juden. Und die sind nach Spanien und haben dann in den internationalen Brigaden gegen Franco gekämpft, wurden beide zum Tode verurteilt.
Mann, ey.
Kamen dann aber nach 5 Jahren, also haben 5 Jahre auf ihre Hinrichtung quasi täglich gewartet und wurden im Zuge einer Generalamnestie dann nach 5 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Also sie hat dann wirklich so von 1925, 26 bis zu ihrem Tod, 1968 war das, glaube ich, in Spanien gelebt.
Hast du denn diese wilde Großmutter?
Ja.
Kennengelernt?
Die habe ich kennengelernt, ja.
Hat sie euch besucht oder bist du nach
wir
Spanien?
Wir haben sie mehrfach besucht in Madrid.
Was war das für eine Frau? Denn die ist ja in vielerlei Hinsicht einen sehr unkonventionellen Weg gegangen.
Ja, total. Die war eine sehr, heute würde ich wahrscheinlich sagen, eine enorm spannende, faszinierende Frau, hochintelligent und gebildet. Als Kind fand ich sie unheimlich, weil sie war sehr streng. Es war in Wirklichkeit, glaube ich, wenn ich so Fotos sehe, dann war sie eigentlich eher eine zarte, schmale Person, aber sehr zäh. Hm. Und also damals sie war nicht arm, sie war, glaube ich, auch nicht reich, aber es ging ihr, glaube ich, finanziell ganz gut. Sie hat später in Spanien mit alter Kunst, alten Meistern gehandelt. Und von der Decke hingen so die nackten Glühbirnen. Das war damals nicht cool, so wie heute, sondern das war schon speziell. Und sie hatte so merkwürdige Regeln. Man muss jeden Bissen 38 Mal kauen.
Wirklich?
Ja. Und es war sehr streng. Also, aber die Strenge war auch damals viel normaler, glaube ich, als heute.
Ich meine, was macht es aus Menschen? Das müssen wir uns auch wieder vergegenwärtigen. Du hast eben schon dieses Stichwort gegeben. Wir sind die Summe unserer Ahnen auch, ne? Wir haben sicherlich ein großes freies Feld, das wir selbst gestalten und das sich irgendwie ausprägt. Aber wir sind eben auch das, was die Menschen vor uns schon waren. Es gibt ja Wissenschaft.
Und es ist ja nicht nur schlecht.
Aber also, nein, gar nicht. Es ist aber intensiv.
Ich meine jetzt auch diese Strenge, wenn man das so aus heutiger Sicht, findet man das alles verkehrt.
Das war vielleicht auch gar nicht toll.
Aha. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so bei mir selbst schaue, entwickelt man dadurch allerdings auch eine gewisse Resilienz. Also
total.
Man lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen, wenn irgendwas nicht klappt oder eine Enttäuschung gehört eben dazu und damit muss man klarkommen. Und da sind wir ja im Moment gerade in so einer Phase, wo plötzlich überhaupt niemand mehr verletzt werden darf.
Und nicht belastbar ist.
Echt,
ja, genau.
Echt
ja.
Problematisch.
Ist ein interessanter Punkt. Also du hast da auch an der Stelle eingehakt, die nicht so gemeint war, sondern, also ich bin auch Fan von Struktur und so und ich weiß, dass Struktur keine gute Lobby hat, aber letztendlich das ist, was den meisten von uns irgendwie den Arsch rettet, denn wenn wir sie nicht haben, taumeln wir ein bisschen und denken, wir sind frei, aber so leicht ist das gar nicht, ohne Struktur klarzukommen, glaube ich. Ich meinte jetzt einfach auf sie und ihr Leben bezogen, 5 Jahre in so einer Todeszelle, beziehungsweise mit
Wahnsinn.
So einem Todesurteil umzugehen, das muss man sich kurz vergegenwärtigen, um es
können
dann,
wir gar nicht.
Können wir nicht, um dann aber auch bei der Tochter quasi ein ähnliches, furchtbares, fürchterliches Muster festzustellen. Ne? Auch die Tochter leidet und weiß nicht, ob sie es überleben wird in diesem Lager. Und deine Großmutter muss ja du hast sie beschrieben als zäh, wohingegen deine Mutter oft abdriftete und sich selbst verloren ging in so einer,
also auch eine schwere,
auch euch allen verloren ging.
Depressive Karriere hatte dann. Es gab eine Geschichte, die habe ich tatsächlich entdeckt bei den Recherchen. Also als ich damals, meine Großmutter kam ja aus Lodz, also die war in Lodz in Polen geboren, ne? Und ich bin dann irgendwann mal nach Lodz gefahren zu Recherchen und habe dann in dem Zuge festgestellt, dass ihre Mutter, also meine Urgroßmutter, 1942 im Ghetto in Kutno war, das ist in der Nähe von Lodz, war auch ein ganz schlimmes Ghetto. Entweder ist sie dort, also da sind sehr viele an Seuchen gestorben, entweder ist sie dort, da war sie schon über 80, an der Seuche gestorben oder verhungert, oder sie ist tatsächlich in eins der ersten Todeslager gekommen, das weiß ich nicht. Jedenfalls 42 war sie in diesem Ghetto. Meine Mutter war im Lager in Gürs und ihre Mutter, also meine Großmutter, war in der Todeszelle. Also 3 Frauen, 3 Generationen und keine wusste von der anderen. Weil meine Großmutter war sozusagen verbannt worden von der Familie, weil sie einen Goy geheiratet hatte, also einen Nichtjuden, und zwar eine sehr, sehr orthodoxe Familie. Und der Vater, der also offensichtlich ein sehr aufgeklärter, liberal denkender Mann war, der hat seine Töchter alle auf die Universität geschickt und es gab keine Universität damals in Lodz, also er hat sie alle im Ausland studieren lassen, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das war nicht selbstverständlich.
Nein.
Also muss er in dem Sinne sehr fortschrittlich gedacht haben. Aber auf religiöser Ebene ganz offensichtlich nicht. Und sie war eben ebenso hart. Also sie hat auch nie wieder den Kontakt zur Familie gesucht. Das heißt, sie wusste nicht, dass ihre Mutter im Ghetto war. Die Mutter wusste nicht, dass ihre Tochter zum Tode verurteilt war. Und beide wussten sie auch nicht, dass ihre Tochter oder Enkeltochter auch im Lager war. Und das fand ich so verrückt und auch fürchterlich natürlich und gleichzeitig so symptomatisch für diese Zeit. Das war im Übrigen auch einer der Gründe, warum dann in dem zweiten Roman ich mich für eine weibliche Hauptfigur entschieden habe, weil ich dachte, mich hat es einfach gereizt, also diese weibliche Linearität da weiter zu verfolgen. Also vielleicht gerade, weil Frauen in dieser ganzen Zeit eben selten in Entscheidungspositionen waren, haben sie ein ganz anderes emotionales Leben entwickelt und sind auf der Ebene viel weiter gekommen als Männer in der Zeit. Also einfach auch viel spannender, viel differenzierter im Gefühlsleben, nicht? Also das ist ja, wenn man sich die Literatur anguckt, also abgesehen davon, dass Frauen sehr lange gebraucht hat, bis man ihre Literatur dann auch ernst genommen hat, nicht? Aber ich habe gerade wieder gelesen, Madame Bovary von Flaubert, ein unglaubliches Buch. Und wenn man da sieht, also mit was diese Frau kämpft, um in einer völlig männerdominierten Welt mit ihren querlaufenden Emotionen zurechtzukommen. Emotionen, die zum großen Teil aus von Männern geschriebener Literatur fast ja. stammen, also ihre Vorstellung von Liebe ja. und so weiter. Das ist schon alles, also all das hat mich damals so dazu gebracht, eigentlich dann eine weibliche Hauptfigur wählen zu wollen.
Das nächste Lied hast du deiner Mutter gewidmet oder hast du für deine Mutter mitgebracht? Wir hören es jetzt aus Zeitgründen erstmal, bevor wir uns die Erklärung dafür abholen, wenn es dir recht ist. Ja. Queen und die wunderbare Bohemian Rhapsody. Radio 1, die Hörbar Rust, zu Gast ist heute der Schauspieler und Autor Christian Berkel. Wir haben die Bohemian Rhapsody gehört von Queen. Warum hast du die für deine, oder warum habe ich hier das Stichwort Mutter?
Also, ich habe noch nie jemanden das Wort, in dem Fall Mother, so singen hören, mit einer solchen, das ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist ja eine solche Vielschichtigkeit, wie er das singt. Das ist ja nicht, das ist, da ist alles drin. Da ist die Anziehung drin, da ist die Schwierigkeit der Beziehung drin. Das, gut, das kann sein, dass jeder hört auch immer rein, was er reinhören will.
Es ist die Nuance, haben Sie uns
erklärt. Aber da ist die Nuance eben drin im Klang. Und ich fand ihn sowieso immer als Sänger unglaublich. Es gibt, ich habe irgendwann mal auf YouTube einen Ausschnitt eines Konzerts gesehen mit ihm und Montserrat Caballé. Mhm. Und da steht die, und er fängt plötzlich an zu übernehmen und die steht da und ist vollkommen fassungslos vor dieser, ich weiß nicht, ich glaube, der hat 3 Oktaven geschafft oder so, aber es geht ja nicht nur darum, was für ein Volumen diese Stimme hatte, sondern was für eine unglaubliche Ausdruckskraft. Mhm. Das fasziniert mich so, und die Ausdruckskraft ist ja etwas, was immer irgendwo herkommt. Also man wird ja nicht mit Ausdruckskraft geboren, glaube ich jedenfalls nicht. Also höchstens in dem Sinne, ja gut, was wir vorhin gesagt haben, es gibt Vorfahren und so, insofern schon. Aber das ist ja eine Prägung, die man erfährt. Also warum hat man das Bedürfnis, sich in welcher Weise auch immer auszudrücken? Und das Interessante an uns ist ja nicht, was wir haben. Das Interessante an uns ist ja eigentlich, was wir nicht haben. Also der Mangel. Der Mensch ist ja so voller Mangel und Mängel. Und das macht ihn ja eigentlich aus.
Was hast du denn nicht? Was fehlt dir?
Puh. Das habe ich nicht, also sicherlich einiges, aber...
Also dann müsste ich dich...
Also ich habe sicherlich besser? ganz lange, und das war beim Spielen nie ein Problem, da ist es vielleicht sogar eher förderlich, ich habe ganz lange gebraucht, um den Zugang zu mir selbst zu finden. Und das hat eben mit den Dingen zu tun, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also dürfen Gefühle erlebt werden, darf Schwäche erlebt werden, darf Verletzlichkeit erlebt werden. Wenn das alles nicht erlebt werden kann, dann ist eben die Gefahr, dass man es auch nicht lernt, damit also sich diese Seiten anzugucken und auch auszuhalten. Und das ist sicherlich... also in meinem Leben sicherlich ein Mangel gewesen, den ich irgendwann relativ klar empfunden habe und den ich dann, also wo ich dann auf unterschiedlichste Weise gegraben habe.
Und muss ich mir das, wenn diese Theorie stimmt, dass man nicht ist, was man hat, sondern was man nicht hat, ist das
also nicht nur natürlich.
Ne? Natürlich, ja klar. Aber vor allen Dingen ist man, glaube ich, auch nicht unbedingt, was man hat, sondern was man liebt beispielsweise oder
also
was man tut.
Haben meinte ich nicht materiell.
Nein, ich weiß schon. Aber trotzdem finde ich es auch interessant, die es auf Charaktereigenschaften oder solche Dinge zu beziehen. Und würdest du sagen, dass das sowas ist wie so eine blaue, wie so eine riesen IKEA-Tasche, in die man sein Leben lang immer neues Zeug reinpackt, weil man so sammelt. Könntest du inzwischen sagen, wer du bist, oder ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen?
Nein, ich glaube, der ist nie abgeschlossen. Es gibt von Borges so ein Zitat, ich habe das dem Apfelbaum vorangestellt. Ich krieg's jetzt sicherlich nicht wörtlich hin, aber sinngemäß so, dass der einzige Moment eigentlich im Leben eines Menschen, der wirklich entscheidende ist, ist der Moment, in dem der Mensch begreift, wer er ist. Der ist also etwas komplexer formuliert, der Gedanke natürlich von Borges. Aber ich glaube, das, worauf er hinaus will, ist, dass dieser Moment der völligen Selbsterkenntnis kann eigentlich erst im Angesicht des Todes.
Wollte ich gerade sagen.
Also,
wann?
Nehme ich an. Zumindest.
Vielleicht.
Also ich nehme an, dass er es so gemeint hat. Aber ansonsten sind das ja immer nur Zwischenstadien.
Stationen,
also,
ne? Genau, würde ich auch sagen.
Im Moment sieht man es so und glaubt es so und das verändert sich andauernd. Also insofern, nein, habe ich vielleicht zum Glück noch keine endgültige Antwort
und
darauf.
Und bist du jemand, der auf die Frage, magst du dich, mit Ja antwortet?
In manchen Situationen ja und in manchen Situationen nein. Also es gibt Dinge, wo ich dann ganz gut mit mir zurechtkomme und andere, wo ich denke, das war jetzt einigermaßen blöd.
Sind das dann, ich will jetzt nicht zu sehr bohren, ich weiß nicht, ob das, was du nicht an dir magst, vielleicht eine zu persönliche Sache wäre oder ob es sich dabei nur um so Kleinigkeiten handelt, also dass man sagt, ich mag mich nicht, wenn ich ungeduldig bin oder wenn ich Hunger habe, weil ich dann so unleidlich werde. Ist es sowas in der Art oder ist es was Grundsätzlicheres?
Nein, das wären dann schon grundsätzlichere Dinge. Mhm. Ungeduld ist immer schlecht. Also egal, ob es Ungeduld mit sich selbst ist oder Ungeduld mit anderen.
Warum ist das eigentlich immer schlecht? Das ist doch ein Treiben, ein Antreiben auch, ein sich selbst auch antreiben.
Ja, nur das funktioniert ja nicht. Also das Gras wächst ja nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das ist ja ein bisschen das Bild der Ungeduld. Also dass man einfach nicht ertragen kann, dass das Gras nun mal die Zeit braucht, die es braucht, um zu wachsen. Und der Mensch ist genauso. Also was auch immer, welche Situation auch immer. Ich verstehe die Ungeduld, ich erlebe sie ja auch. Also ich ist ja nicht, aber es wäre schon ganz gut, sich ihr nicht andauernd zu unterwerfen.
ja. Jetzt spielen wir einen Song, da habe ich das Stichwort, oder ein Lied, da habe ich das Stichwort Vater. Lotte Lenya, die Drei-Groschen-Oper, die Seeräuber-Jenny. Dein Vater, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich den jetzt eigentlich, ob der mir so ein bisschen ans Herz gewachsen ist oder nicht, dann macht er wieder was ich nicht mag und dann beschreibst du ihn aber wieder so, dass ich ihn nicht mögen kann, dass ich ihn verstehen muss. Und vielleicht ist es dir oft ähnlich gegangen, kann ich mir vorstellen, weil er auch, du bist verhältnismäßig streng erzogen worden, aber was heißt auch streng, ne? Das sind dann halt Richtlinien, du musstest früher zu Hause sein als andere, du, so ein paar Sachen wurden nicht erlaubt. In anderer Hinsicht waren beide sehr, sehr kulant, Vater und Mutter. Wie würdest du deinen Vater denjenigen beschreiben, die vielleicht noch nichts über ihn gelesen haben?
Hochsensibel, innerlich mit einem gewissen Chaos und gleichzeitig dem Bedürfnis oder auch der Notwendigkeit, dieses Chaos möglichst logisch zu ordnen.
Als Mediziner musste er ja.
Auch, ja, aber überhaupt als Mensch. Also ich glaube, er hat war ein sehr emotionaler Mensch. Das konnte auch, er konnte auch wirklich jähzornig sein. Er konnte extrem heftig werden. Und er konnte, die Hanna Schigulla hat mal über Fassbinder gesagt, man wusste bei seiner Hand nie, ob sie schlagen oder streicheln würde.
Oh, wow.
Das würde ich jetzt nicht sagen bei meinem Vater, nicht, weil der hat jetzt nicht andauernd geschlagen.
Aber manchmal schon.
Aber er hatte Der hatte wirklich, also das habe ich bei niemandem so erlebt, der hatte heilende Hände. Also wenn man zum Beispiel Schmerzen hatte, Magenschmerzen oder sowas, der konnte einem die Hand auflegen und die Schmerzen gingen weg. Nun kann das auch was mit der Beziehung zwischen Vater und Sohn zu tun haben, hat es auch sicherlich, aber es war, er konnte eine große Fürsorglichkeit haben und er war sehr widersprüchlich. Und dieses Lied eben, das würde ich dann wahrscheinlich erzählen, wenn man mich fragen würde, wie ich ihn beschreibe. Also einmal muss man wissen, der hatte eine so brutale Kindheit, da sind so fürchterliche Dinge passiert, dass man sagen kann, also wer da unbeschadet rauskommt, unbeschadet kommt man da eh nicht raus, aber wer dann ein sinnvolles Leben führen kann und kein Verbrecher wird, sage ich mal jetzt ganz hart, das ist schon mal an sich eine riesige Lebensleistung.
Er hat seinen Vater nicht kennengelernt, der fiel im Ersten Weltkrieg.
Der Ziehvater war schwerer Alkoholiker, Hilfsarbeiter, es war nie Geld da. Er hat ständig im Vollsuff die Familie, also schwer geschlagen. Und dann wurde er irgendwann in die Kinderlandverschickung, also eigentlich um ihn vor dem Vater zu retten, hat die Mutter ihn weggegeben. Und da ist er schwer misshandelt worden.
Oh Gott.
Also ganz, nicht in dem Sinne sexuell, aber körperlich.
Eine Misshandlung ist eine Misshandlung.
Ganz schwer misshandelt worden. Ganz, ganz schwer. Also so, dass er fast gestorben ist.
Um Gottes Willen. Hat er da mit dir mal drüber gesprochen?
Das hat mir meine Mutter erzählt. Er war gar nicht der Typ sowas.
Nein, deswegen, es wundert mich. Er musste auch sehr früh schon, er musste mit 8 hat er, glaube ich, schon gearbeitet. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Ja, ja. Er ist auch Berliner, also ich weiß nicht, ob gebürtiger Berliner,
das hat man auch immer gehört, wenn der sich aufgeregt hat, dann ging's los.
Und dann ist das aber so rührend zu wissen, dass er diese Fantasie hatte, in dieser ganzen, also in eine ganz andere Welt zu tauchen. Er wollte zum Zirkus gehen.
Ja, er wollte zum Zirkus gehen und dann ist er eines Tages dahin gegangen. Und dann hat er gesehen, da ist irgendwie in einer Vorstellung ein Seiltänzer vom Seil gefallen.
Kind auch.
Ja, jung wahrscheinlich, die sind ja meistens recht jung. Aber das war so ein kleiner Kreuzberger Zirkus, also nicht irgendwie jetzt hier so ein großer, das Geld hätte er gar nicht gehabt, da reinzugehen. Und dann hat er gesehen, wie der hinterher vom, was weiß ich, wem, Vater oder Zirkusleiter oder wem auch immer, heftig verdroschen wurde. Und da hat er sich gesagt, na gut, also das kenne ich schon, dafür muss ich nicht zum Zirkus gehen, verdroschen werde ich auch schon zu Hause. Und er hat dann eigentlich durch meinen Großvater mütterlicherseits, also durch den Vater meiner Mutter, ist er zur Medizin oder ist er überhaupt zur Schule gekommen?
Das müssen wir, das abzukürzen wäre, es geht dann zwar von deiner Zeit ab, aber die Geschichte ist nochmal so schön, dass ich da gerne noch diese paar Minuten aufwenden würde. Aber erstmal müssen wir jetzt Jenny spielen, die wartet hier schon. Wir haben sie ja schon angekündigt.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden Zischkanonen. Wir sind Schwinden.
Die Seeräuber Jenny war das. Lotte Lenya aus der Dreigroschenoper. Der Schriftsteller und Schauspieler, jetzt ist es nämlich, ne, jetzt sind die Reihenfolge ist jetzt vertauscht, jetzt geht's los mit dem Schriftsteller und dann der Schauspieler. Christian Berkel ist hier zu Gast. Und ich wiederhole mich da jetzt, aber seine wirklich ungewöhnliche, außergewöhnliche Familiengeschichte, die ihn selbst betrifft, aber auch bis zu zwei Generationen vor ihm hast du aufgeschrieben. Es sind bis jetzt 3 Romane entstanden, Der Apfelbaum, Ada und jetzt der neue, alles Spiegel-Bestseller. Sputnik heißt das aktuelle Buch, das sich verhältnismäßig autobiografisch, ich würde sagen 80%, kommt das ungefähr hin?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also viele, weil ich es nie so genau nachgerechnet habe, also
nein,
viele Stationen.
Schätz mal.
Ich würde sagen, weniger wahrscheinlich. Also das sind dann so, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel, an dem man es erklären kann. Es gibt gegen Ende des Romans also eine Geschichte, die spielt in Düsseldorf am Theater und da geht es um Theaterproben und so weiter. Ich war in Düsseldorf am Theater. Es hat, ich habe dieses Stück tatsächlich auch probiert, Maria Stewart. Bestimmte Leute, die da mitgespielt haben, kommen drin vor. Und das ist das Ende der wahren Geschichte. Keine Probe, die ich in dem Roman beschreibe, hat je so stattgefunden.
Hm.
Also und so ist es ganz oft. Es sind der Ausgangspunkt ist oft ein autobiografisches Erlebnis und dann erzähle ich das aber ganz anders.
Gut.
Oder zum Teil anders. Und deswegen ist es so gar nicht so einfach.
Nee, das glaube ich, das glaube ich. Also ich stelle mir das toll vor, dass du da aus beiden Zaubertöpfen schöpfen kannst. Das ist ja großartig, wenn man das nicht alles erfinden muss. Es ist sicherlich auch eine interessante Reise durch das eigene Leben, denn einige Zeitzeugen wird es nicht mehr geben. Als du angefangen hast, die Sachen aufzuschreiben, glitt deine Mutter auch schon langsam in die Demenz. Das heißt, viele Sachen konnte sie dir auch gar nicht mehr beantworten. Nein. Und dann heißt es, recherchieren, irgendwo hinfahren, kann ich mir vorstellen, und auch die eigenen Erinnerungen irgendwie vervollständigen, Briefe kann ich mir vorstellen, all diese Sachen, ein paar Zeitzeugen, die es noch gab. Und dann zwingt dich ja aber auch niemand, ist ja keine Dokumentation, und dann kannst du in diesen anderen Zaubertopf der Fiktion greifen, um das Bild auszumalen, wie schön.
Also vor allen Dingen diese Freiheit, die hat man ja beim Spielen nicht. Diese Freiheit, wenn es mir nicht gefällt oder wenn ich es nicht richtig finde, ich kann es x-fach umschreiben.
Was einen ja auch überfordern kann, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Es ja, ist ja, am Anfang war das auch oft so, aber irgendwann eben nicht mehr. Irgendwann habe ich das als wirkliche Freiheit erlebt.
Lass uns wieder da anknüpfen, wo ich vorhin gesagt habe, das ist zu schön, um es zu überspringen. Deine Eltern, wie deine Eltern zusammengekommen sind, fängt nämlich jetzt genau mit dieser Geschichte an. Wir haben da diesen kleinen Jungen, der im dritten Berliner Hinterhof groß geworden ist, mit einem schlagenden, trinkenden Stiefvater, mit furchtbaren Schmerzen und Empfindungen und Einsamkeit im Zweifel, der dann auch nicht mal mehr zum Zirkus fliehen konnte, der die Schule häufiger mal schwänzte.
Ja.
Man kann nur sagen, zum Glück in dem Fall. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Aber das war seine Rettung.
Ja. Und einmal beim Schwänzen lernte er meinen Großvater, also den Vater meiner Mutter kennen. Er saß also auf einer Parkbank und las Mommsens römische Geschichte.
In roten Klamotten.
Klamotten.
Das ist schon auffällig.
Also das war so, Kommunist war er damals und als Arbeiterkind war das für ihn vollkommen logisch.
Er war 16, 17, wie alt?
17.
Ja.
Ja, sie war 13, er war 17. Und mein Großvater hatte ja durchaus ein anderes Interesse an ihm. Also mein Großvater war ja bisexuell.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, ja, und beziehungsweise bisexuell, ja, also er hat ja Kinder gehabt, aber er war eigentlich eher homosexuell.
Ach, und er war an diesem jungen Jungen interessiert.
Er war an diesem Jungen
Jetzt hat das Ganze so einen leichten Ogu natürlich.
Ja.
Schade,
und sprach
okay,
ihn so
aber
an
gut,
und
ja.
Sagte, verstehen Sie denn, was Sie da lesen?
Mhm.
Weil er sah schon, dass es ein Arbeiterjunge war, ne? Und dann sagte der, ja, das glaube ich schon, dass ich das verstehe. Und Sie können mir übrigens eine Entschuldigung schreiben, ich schwänze gerade. Und dann hat er gesagt, okay, das mache ich unter der Bedingung, dass Sie mich dann mal besuchen kommen. Und bei diesem Besuch öffnete meine Mutter die Tür.
Ah, die 13-jährige Tochter.
Die 13-jährige.
Dieses
und
Mannes.
Die beiden haben sich verliebt. Und der Legende zufolge soll er tatsächlich dann am Ende dieses ersten Gesprächs im Arbeitszimmer meines Großvaters sich verabschiedet haben mit den Worten, Ihre Tochter werde ich mal heiraten. Und hat dann ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam es ja dazu. Nein, dieses, also Seeräuber-Jenny, deswegen habe ich das ausgesucht, weil, wenn man also einerseits diese, was jetzt durch meine Erzählung bisher wahrscheinlich gar nicht so deutlich wird, aber du hast es ja schon durchs Lesen mitbekommen, er hatte eben auch diese andere Seite, die sehr hart und sein konnte. Und Ja, jetzt habe ich am Anfang erzählt, dass er da geweint hat bei der Beerdigung seiner Mutter, was ja jetzt nichts so Ungewöhnliches ist. Aber sonst eben waren so emotionale Ausbrüche eher negative Ausbrüche. Und wir hörten zusammen dieses Lied, diesen Song, Seeräuber Jenny.
In was für einer, warst du noch wo?
Bei uns zu Hause, im Schlafzimmer meiner Eltern.
Da waren Plattenspieler.
Waren Plattenspieler.
Ja, Musiktruhe wahrscheinlich, ja.
Und dann hörten wir das so und saßen auf dem Bett. Und er saß hinter mir, ich saß vorne. Und auf einmal denke ich, weint der da hinter mir? Ich hörte nur so ein und drehe mich so um. Und sah, dass ihm die Tränen also wie verrückt übers Gesicht liefen und sagte, warum weinst du denn? Und dann sagte er, diese Hoffnung, diese verdammte Hoffnung. Das heißt, für ihn war Hoffnung negativ konnotiert. Also sie war im Sinne von, er hat das schon richtig verstanden. Also die Jenny träumt davon, sich an all den Leuten, die sie schlecht behandelt hat, zu rächen und dass sie diejenige sein wird, die entscheiden wird. Und er aus dieser proletarischen Biografie kommt, wusste, so ist es leider nicht. Sie wird es eben nicht entscheiden. Man wird über sie entscheiden. Und das hat er so oft gesehen in seinem Leben. Das hat er, glaube ich, auch später, er war ja ein Tegelarzt, also er hatte viel Arbeit da auch, nicht? Meine Mutter wollte mal, er sollte eine Praxis im Grunewald haben, hat er immer gesagt, was soll ich im Grunewald? Ich verstehe die Leute gar nicht. Wenn die zu mir kommen und krank sind, ich verstehe deren Krankheit nicht. Aber die Leute verstehe ich. Und ja, das ist, also ich, dadurch habe ich diese Prägung, also meine Mutter, die eben wirklich aus einem sehr, ja, einerseits anarchistischen, aber andererseits eben sehr, ja, auch teilweise bohemianhaften, aber doch sehr gebildeten Haus kam, wo Bildung, Literatur, Musik, all diese Kunst eine riesige Rolle spielten. Und mein Vater, der so wirklich aus dem Hinterhof kam und eine ganz andere Energie reingebracht hat. Und das ist, dafür bin ich total dankbar. Also das ist, diese Mischung hat mir oft geholfen.
Würdest du sagen, dass die beiden gut zusammengepasst haben in ihrer Unterschiedlichkeit?
Oder hattest du also beiden, ich würde ja? das auf jeden Fall sagen. Also meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, dein Vater passt ja überhaupt nicht zu mir. Und da war ich total geschockt, ne? Die waren extrem verschieden. Und das war eben genau das Anziehende wahrscheinlich.
Ein Detail haben wir auch in dem Sinne jetzt ausgelassen, dass nämlich deine Mutter, die sich eben auf der Flucht befand, dann irgendwann nach Kriegsende wieder nach Deutschland kam, sich aber nicht ganz wohl fühlte. Dein Vater, der von 1905, bis 50 in Kriegsgefangenschaft war, als Spätheimkehrer 1950, glaube ich, zurückkam. Und deine Mutter hatte ja inzwischen einen Sohn bekommen, deinen Bruder, von deinem Vater. Also das heißt, diese Beziehung, diese junge Beziehung hat relativ lange gehalten. Heiraten konnten sie nicht aus bereits erwähnten Gründen, aber sie konnten irgendwie auch nicht und wollten offenbar auch nicht ohne einander. Dass daraus nun ein Kind entsteht, ist in einer Zeit wie heute, überhaupt sind viele Sachen, habe ich so gedacht, die den Protagonisten deiner Geschichten und deines Lebens so passieren, wären heute, würden die anders laufen, weil durch Medien, durch Handys, durchs Internet, ne? Das ist also, ich will damit nur nochmal deutlicher machen, dass Menschen können sich jetzt schwer verlieren. Irgendwie findet man sich, ne? Damals gab es irgendwelche Ecken vom Roten Kreuz, wo dann vielleicht hoffentlich der Zettel nicht abgeflogen ist, sondern man konnte sehen. Oder in deinem Fall war es dann halt, dass deine Mutter mit ihrer Freundin sprach und sagte, was ist denn mit nicht Heinrich? Wie hieß dein Vater?
Also in Wirklichkeit, so heißt er nicht im Buch, aber in Wirklichkeit hieß er Hermann.
Hermann, genau, ja. Hermann. Dass sie ihn über ein Telefonbuch anrief und sie so wieder zueinander fanden und er so überhaupt hörte, der war inzwischen verheiratet, die haben einen gemeinsamen Sohn. Und dann diese Frage vielleicht noch, hast du jemals mit ihm oder auch mit ihr darüber gesprochen, wie er sich so schnell aus dieser ja bestehenden Ehe, in der er war, die offenbar kinderlos war, weiß ich nicht, dass er sich so schnell gelöst hat. War das für ihn klar, weil sie die große Liebe seines Lebens war?
Ja, ja, das war sie offenbar. Also wir haben darüber nicht gesprochen, weil das war irgendwie so ein bisschen immer so ein leicht verschwiemeltes Thema. Also wurden auch immer so komische Geschichten erzählt. Ja, dein Vater hat die Frau eigentlich nur geheiratet, damit sie aus der DDR rauskommt und so. Also das glaube ich alles überhaupt nicht. Das wird auch sicherlich nicht so gewesen sein. Er ist aus dem Krieg zurückgekommen und hat diese Frau kennengelernt und hat sich in die verliebt mit Sicherheit und hat sie geheiratet. Aber das war so sicherlich ein Problem zwischen den beiden, deswegen haben sie nie so ganz offen darüber gesprochen.
Okay.
Das weiß ich nicht genau.
Ich habe das Gespräch jetzt der Musik vorgezogen, muss ich sagen, sodass wir einen Song wieder hängen. Das heißt, wir müssen uns jetzt zwischen Bob Dylan und Miles Davis entscheiden. Auch noch nicht jetzt. Wir haben jetzt noch 2-3 Minuten. Aber wenn du dich jetzt entscheiden musst.
Ja, dann würde ich Bob Dylan nehmen.
Der reinkommt.
Ja.
Der reinkommt, okay. Gut, dann lass uns jetzt schon mal darüber sprechen, warum Bob Dylan, Blown in the Wind, für dich eines dieser wahnsinnig wichtigen Lieder ist.
Naja, ich finde, es ist ein einfach, ich meine, er hat nicht umsonst den Literaturnobelpreis bekommen. Er hat unglaublich tolle Texte geschrieben, also Gedichte im Grunde. Und das ist nun wirklich speziell für einen jungen Menschen. Also, wie viele Wege muss man gehen, nicht? Also, das ist ja die Frage, die einen so bewegt und gleichzeitig die Frage nach dem Krieg, die Frage nach den Frauen, die Frage nach allem. Es ist ja immer, am Anfang steht das ja wie so ein riesiger Berg vor einem. Jede Enttäuschung, die eine erste Enttäuschung ist, weiß man ja überhaupt nicht, ob man die überlebt. Also das ist ja der einzige stimmt nicht. Aber das ist ein Vorteil des Älterwerdens, dass man in irgendwelchen schwierigen Situationen dann irgendwann auf bestimmte Erfahrungen, also wie man eine Situation überstanden hat. Nicht, weil man sie auf die gleiche Weise überstehen kann, das kann man nie, sondern weil man einfach weiß, ich komme da raus. Das weiß man ganz am Anfang nicht. Also zumindest ich wusste es nicht. Also das erste Mal, der erste Liebeskummer, oh, der erste Misserfolg, auch im Beruf, das erste Scheitern oder selbst in der Schule oder wo auch immer, das ist, ich habe mal ein Interview gelesen, Theater Heute war das damals, mit Luc Bondy. Und dann kam die Frage, weil Luc Bondy ja oft, also sehr jung schon sterbenskrank war, sehr jung mit in seinen 20er Jahren schon Krebs hatte und so weiter. Und dann fragte ihn der Journalist, haben Sie deswegen so ein Gespür für diese Grenzsituation, für den Tod, für die Präsenz des Todes im Leben und wissen Sie deswegen so genau, was Todesangst ist? Und da hat er ganz trocken geantwortet und hat gesagt, nein, 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 also was Todesangst ist, das wusste ich schon viel, viel früher, das wusste ich schon als Kind. Todesangst ist die Angst zu versagen. Oh. Und das habe ich gelesen und habe gedacht, wow, also das ist, den Satz muss man erstmal so erkennen können oder denken können, weil ich glaube, er ist sehr genau. Und die Angst zu versagen, die Kinder erleben, in der Schule zum Beispiel, ich glaube, die kann man gar nicht ernst, die kann man gar nicht zu ernst nehmen. Ich habe das, ich war hier auf dem französischen Gymnasium, das war so eine relativ harte Auswahl, das waren alles so Einzelschüler, bis auf mich. Ich kam da nur rein, weil ich so gut Französisch konnte und weil der Unterricht ja da sehr bald dann nur auf Französisch war. Die anderen waren aber alle Klassenbeste in meiner Klasse, aus ihren Grundschulen. Und ich habe Kinder wirklich mit 11 Jahren zusammenbrechen sehen, aber wirklich heulend zusammenbrechen sehen, weil sie es nicht gewohnt waren zu versagen. Und dieses Versagensgefühl ist, ja, also das, irgendwann versagt man immer. Ne? Irgendwann schafft man irgendetwas immer nicht. Aber irgendwann ist es das erste Mal und da weiß man nicht. Und all diese Fragen stellt er ja alle. Wie schafft man das? Wie kommt man da raus? Oder wie kommt man rein in dieses Leben?
Es würde mich jetzt total reizen, in dieses Thema vor allen Dingen auch reinzuspringen, weil Versagen ist ja eigentlich, also es ist ein hartes Wort, aber wenn wir es jetzt einfach mal so nehmen, wie es noch benutzt wird, sich einer Sache versagen, da ist es schon wieder nicht mehr so schlimm, da ist es was ganz anderes.
Kann sogar sehr gut sein.
Genau, richtig. Und es ist auch, also es gibt ja noch das Wort Scheitern.
Ja.
Und auch da ging ja so, korrigieren
mich. Versagen, gerne. Also in diesem Versagen ist ja immer auch ein Vorwurf mit drin. Also zum Beispiel auch der Versager ist ja extrem.
Total. Der negativ, Versager ist,
also
ist
was
extrem.
Was Schlimmeres, also wenn man über einen Menschen sagt, das ist ein Versager, das ist also.
Aber das zeigt eben
brutal.
Auch, wie sehr sich Menschen, und das hat mir, da habe ich neulich bei Social Media, und ich wünschte mir, dass mehr Social Media Inhalte in diese Richtung gehen würden. Da gibt es ja manchmal auch so Clips von Podcasts und von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, durchaus sehr, 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 sehr kluge Dinge oft. Und dass es schon uns gelingen sollte, uns selbst zum Korrektiv unseres Lebens zu machen. Unter der Prämisse, es immer bestmöglich zu machen für uns selbst. Also sich das jetzt auch nicht so in dem Sinne zu sagen, ach, wenn nur ich es beurteile, dann reicht mir auch die Hälfte und dann gehe ich jetzt gleich wieder ins Bett oder so, sondern zu wissen, ich habe das gemacht, was ich machen konnte. Ich habe versucht, über mich hinauszuwachsen, ich habe versucht, das zu verstehen, ich habe versucht, richtig, richtig gut zu sein. Denn wenn wir anderen zu sehr die Macht darüber geben, uns zu beurteilen, ist natürlich auch eine schöne Theorie, ne? Also das Leben, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Aber wie viel freier wir wären, wie viel weniger wir vielleicht auch an den Tafeln vorne zusammenbrechen würden, wenn
es,
wir.
Ne? Es ist, die Forderung kann auch ganz schön heftig sein, nicht? Also
mit sich selbst
grade,
meinst du?
Ja, also ich denke gerade an ein Russell Crowe-Zitat, da ging es um Schauspielerei und wie er das so macht und was er tut und wie er sich vorbereitet. Und er hat ja immer keinen Hehl draus gemacht, dass also Stanislavski oder Strasberg oder all das, dass er das alles Quatsch findet. Ne?
Mhm.
Und er hat dann irgendwann ganz schlicht gesagt, if I do any given day the best I can do, then this is all I can do. Also wenn ich jeden Tag das Beste tue, was ich tun kann, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann ist das das Beste, was ich tun kann. Also mehr kann ich nicht tun. Nur, wenn ich mich jetzt ernsthaft frage, am Ende eines Tages, habe ich heute das Beste getan, was ich kann? An wie vielen Tagen kann man diese Frage entspannt mit einem Ja beantworten?
Gut, das ist sicherlich auch situativ.
Das ist eine sehr große Forderung.
Gut, das stimmt. Und wahrscheinlich ist es auch bei den meisten Menschen so, dass sie, wobei weiß ich gar nicht. Guck mal, du gehörst doch bestimmt auch zu deinen heftigsten Kritikern. Die Menschen, die ich kennenlerne, mit denen ich spreche beruflich, fast egal, was sie machen, die möchte man ja eher schütteln und oder in den Arm nehmen oder was auch immer und sagen, guck mal, wie toll das ist, was du machst. Schau mal, wie schön das ist. Warum? Wir sind uns selbst ja die härtesten Kritiker oft.
Ja,
und vielleicht,
also ich versuche möglichst, und man idealisiert das ja auch oft, nicht? Ah ja, so ganz hart mit sich selbst und so weiter. Ich versuche eigentlich, mir geht's nicht um hart, mir geht's eher um möglichst genau zu sein. Also wenn es mir gelingt, das genau anzuschauen. Also zum Beispiel, das ist beim Schreiben fast noch wichtiger als beim Spielen, weil beim Spielen kann ich mir nur subjektiv zuschauen, überhaupt nicht objektiv. Also da müsste ich ja ständig irgendwie zum Monitor gehen und das ist nicht gut. Beim Schreiben tue ich das ja ständig, muss die Seite, ich lese ja immer wieder. Und die wichtigste Sache ist eigentlich, dass man möglichst nüchtern drauf lernt, drauf zu gucken. Es bringt überhaupt nichts, wenn jemand sich da andauernd nur fertig macht. Es ist genauso verkehrt wie jemand, der sich andauernd nur toll findet. Es muss möglichst genau sein. Und das ist ganz schön schwer.
Ja. Okay, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus aus diesem Gespräch mit Bob Dylan, Blowin' in the Wind. Ich möchte aber nochmal auf das aktuelle Buch verweisen. Sputnik, erschienen bei Ullstein. Es gibt eine von dir gelesene Hörbuchversion, auch sehr zu empfehlen. Und es gibt, du hast zwar den größten Part schon hinter dir, aber es gibt auch 2026 Lesungen.
Ja.
Kann man im Netz finden, kann man im Internet finden, wo die stattfinden, wann die sind und wie viel sie kosten. Ich danke dir sehr für diesen Querbeet-Ritt im Grunde durch alle möglichen Themen
und auch ein bisschen näher.
Einmal durch den Garten. Durch die ungepflanzten, ungeplanten Beete.
Ja.
Und herzlichen Dank und viel Spaß und viel Glück weiterhin mit dem, was du tust.
Ich danke dir sehr.
How many roads must a man walk down before you call him a man?